Alle guten Dinge sind drei. Retro-Spieltag ist wieder für euch da und in dieser Woche blicken wir auf den dritten und letzten Teil unseres ersten FC Köln-Spezials auf die Jahre 2020 bis zur Gegenwart und darüber hinaus. Es gibt für euch das Retro-Quiz und unser Retro-Spieltag Top 11. Freut euch drauf, wir legen los mit dem Intro.
Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick.
Dann damit noch mal ein herzliches Willkommen zum dritten Teil unseres Köln-Spezial hier beim Podcast Retro-Spieltag. Nach wie vor zu Gast vom Podcast Dreierkette Köln, der Jan und der Martin. Und natürlich ist Willi auch in dieser Folge bei uns am Start. Wenn ihr hier bei uns eingeschaltet habt, hoffe ich für euch, dass ihr die Folgen 1 und 2 über Köln schon gehört habt. Die sind in den letzten Wochen rausgekommen, ansonsten gerne nachholen. Wir gehen heute weiter in der Chronologie des ersten FC Kölns seit der Saison 2020-21 bis heute. Und wie immer bei den Vereinsspezials gibt es dann nochmal unsere Legenden-Top 11, die wir hier zusammentragen und natürlich das Retro-Quiz. Ja, eine Saison, die noch sehr geprägt war von der Corona-Pandemie 2020-2021. Die komplette Hinrunde wurde eigentlich ohne Zuschauer ausgetragen. Ich glaube, einzelne Spiele durften mal einige rein. An sich kann man sagen, gab es eigentlich nur Geisterspiele und es stand der Platz 16 zur Hinrunde, Relegationsplatz. Erstmal für euch als Dauerkarteninhaber, die wirklich viele Heimspiele oder vielleicht nur jedes Heimspiel sich angucken, wie hart war das in der Zeit, die Spiele von zu Hause anzugucken, die Geisterspiele?
Also richtig, richtig hart. Ich kann tatsächlich sagen, bei einem Spiel war ich sogar vor Ort. Der FC hat zwei Spiele waren mit 300 Zuschauern vorgesehen in Köln. Und bei einem beim Derby gegen Gladbach, das wir leider 1-3 verloren haben, waren wir aber beide da. Aber das war was Besonderes, weil man quasi trotzdem, wenn 300 Zuschauer drin sind, da hast du trotzdem einfach ein Geisterspiel live gesehen. Also deswegen, und sowas, ja, war schon krass. Man kann es natürlich so ein bisschen aus der Vorsaison, aber da es da bei uns eigentlich nicht ums sportliche Überleben ging, hat man da auch nicht so mitgefiebert. Jetzt in der Saison war es da von Anfang an völlig klar, dass es wirklich nur ums reine Überleben geht. Man war finanziell völlig gebeutelt und hatte auch wirklich mal gerade so einen wettbewerbsfähigen Kader zusammengestellt und deswegen war es da schon ein klarer Fokus auf den Klassenerhalt. Und zu Hause, viele berichten ja aus der Zeit, dass es sie eher vom Fußball distanziert hat, diese Geisterspiele, dieses Erleben ohne Fans. Aber das kann ich tatsächlich gar nicht so von uns sagen. Wir haben selber total mitgefiebert. Wir haben, glaube ich, jedes Tor zu Hause gefeiert, als wenn es im Stadion gefallen wäre. Sind leider nicht so viele in der Saison von mir gefallen. Aber trotzdem fand ich das persönlich irgendwie, es war furchtbar als Fußballfan, aber ich habe es jetzt auch nicht so krass negative Erinnerungen, weil man doch irgendwie dann irgendwie auch schön diese schönen Fußballerlebnisse dann zu Hause auf der Couch hatte, weil man, dass man auch gar nicht mal so richtig kannte als vorher regelmäßig Auswärtsfahrer und jedes Heimspielgänger. Deswegen, es war schwierig, es war auch schwierig einzuordnen, emotional vor allem, aber trotzdem irgendwie hält mich auch ein bisschen was an der Zeit.
Siehst du es ähnlich, Martin, oder?
Ja, ich habe so ein Stadionerlebnis krass vermisst. Also ich habe dann zur Zeit, dann haben wir alle ganz große Währungen ja ob ausgehen, ob Freunde treffen und so weiter. Aber Stadion war für mich schon das, was ich am meisten vermisst habe. Aber ich war immer damals heilfroh, dass es den Bundesliga-Fußball gab, dass die Show weiterging. Haben viele damals ja auch gesellschaftlich, der konnte sehr auf dem Motto, alles steht und ruht und die Fußballer müssen weitere Millionen verdienen. Also da halt, glaube ich, auch Quatsch ist. Aber ich habe es noch nie so gesehen, weil es hat die Menschen unterhalten. Und wir beide, Jan und ich, haben wirklich dann von Spieltag zu Spieltag gefiebert, als dann wieder halbwegs möglich war, und mit Freunden geguckt und dann immer daraus ein Mini-Mini-Event gemacht, zu sechs mit Abständen im Wohnzimmer gesetzt, völlig absurd und sei mit Maske und so weiter, aber Fußball ging weiter, man bewegt sich bei seinem Verein. Krass war, dass der FC dann wieder so schlecht performt in der Liga startete. Ich hatte es eben schon angedeutet in der Folge von der Vorwoche, dass halt das Spiel in Bremen, wo er verloren hat, schon eine Brille war und man ging schon etwas unglücklich in der Saison. Dann ging Cordoba vom ersten Spieltag, Duda wurde verpflichtet, Anderson, zwei große Hoffnungsträger damals. Und ja, aber es war nicht die ganz große Euphorie in Köln, die sonst so oft hier die Stadt zu prägen.
Ja, im Laufe der Rückrunde, genauer gesagt nach dem 28. Spieltag, wird Markus Gisdol nach 8 sieglosen Spielen in Folge dann entlassen und durch Friedhelm Funkel ersetzt. Man steht zu dem Zeitpunkt mit 23 Punkten auf Platz 17, 3 Punkte auf die Relegation, 3 Punkte auf Platz 15. Für mich jetzt in der Nachbetrachtung eigentlich überraschend, wie lange man doch an Markus Gisdol festgehalten hat, oder? War es vielleicht sogar zu lange? Hätte man früher die Reißleine ziehen sollen?
Es war ja eine berühmt-berüchtigte Allianz zwischen Gisdol und Horst, die auch Nachbarn waren. Und gab ja auch hier im Kölner Boulevard so immer so Bilder, wie sie zum Schnitzel abends braten und sowas. Und, also auch zu Lockdown-Zeiten. Das war, glaube ich, nur einfach, die haben sich sehr die Stange gehalten und sich irgendwie auch da irgendwie so ein bisschen als Gemeinschaft gesehen. Und Gisdol ist halt so ein, hatte wie so eine Katze mit 7 Leben, so als immer klar war, das fliegt er gleich. Nach dem nächsten Wochenende hat er dann völlig überrascht in Dortmund gewonnen. Und ich habe so durch 2 Skiri-Tore, wo man keine Torchance hatte, dann war so, hatte man die ganz entscheidenden Spiele auf Schalke gewonnen, man zu Hause in Bielefeld. Also er hat immer so ein bisschen die Nase beim Ertrinken oder beim Wasser gehalten, zumindest 28 Spieltage lang oder 27 Spieltage lang. Dann ging es nochmal im Spiel gegen Mainz nicht mehr. Aber es war auch immer so, ja, und ich war noch hin und her gerissen. Soll er gehen? Muss ich mal in den Festhalten? Ist ja auch in Köln nicht schlecht angekommen, so was er so sportlich gemacht hat, aber. Ja, es fehlte mal die Kontinuität und auch der schöne Fußball vor allem. Es waren schon vom Fernseher echt sehr, sehr, sehr schwere Kosten auf jeden Fall. Ich glaube, wäre Zufall da gewesen, wäre er ja schon viel früher entlassen worden, weil die Unruhe in Müngersdorf so groß gewesen wäre.
Ja, vor allem war es halt, glaube ich, so diese herbeigesehnte Kontinuität, die man unbedingt haben wollte, die man unbedingt wahren wollte, aber die es halt dann einfach leider sportlich nicht zurückgezahlt hat. Also ich bezweifle, dass es mit einem anderen Trainer auch viel, viel besser geworden wäre. Ich glaube nicht, dass man mit Gisdol die Klasse gehalten hätte. Das hätte man, glaube ich, uns zwar nicht mehr geschafft. Und da war es vollkommen richtig, aber auch vorher, weil der Kader auch nicht viel, viel, viel mehr Qualität zugelassen hat. Deswegen, ich glaube, die Trennung war dann vollkommen richtig, wie gesagt. Aber ja, trotzdem, wir waren halt irgendwie so, ja, sehr, sehr zwiegespalten, weil der Fußball war verdammt dürftig. Es waren abartige Heimspiele, kann man wirklich sagen, die man sich zu Hause angucken musste. Und auch gerade gegen Gegner, die, wo man dann eher das Spiel machen musste und auch spielerisch prinzipiell ebenbürtig war, hat man viele, viele schlimme Spiele gesehen. Aber ja, irgendwo hat es dann trotzdem auch den Mythos FC Köln auch verstanden gehabt und dann auch so eine Truppe beisammen gehabt, die voll für ihn gelebt hat und voll für ihn durchs Feuer gegangen ist. Und da waren auch wirklich keine Aufklärungserscheinungen zu erkennen. Außer natürlich aber wie immer in Freiburg bei einem 5-0. Das war ganz furchtbares Spiel, was ich in Erinnerung habe aus der Saison. Aber ansonsten hat man auch immer wehrhaft dagegen gehalten und auch deswegen hat es ihn, glaube ich, auch lange im Amt gehalten.
Ja, Friedhelm Funkel übernimmt dann für die letzten Spiele. Und ja, vor dem letzten Spieltag hat man eine schwierige Ausgangslage. Man steht auf Platz 17 mit 30 Punkten, auf der Relegation Bremen mit 31 Punkten. Man musste eigentlich gewinnen, man hat aber ja, einen relativ leichten Gegner, kann man sagen. Man spielt gegen Schalke, die schon seit vielen Spieltagen abgestiegen war. Und Bremen spielt zu Hause gegen Gladbach. Jan, warst du zum ersten Mal an dem Tag ein bisschen Gladbach-Fan?
Man muss es ja sein. Man muss es ja sein. Aber ja, ich habe mich eher dann nur für die Tore gegen Werder Bremen gefreut und niemals für ein Tor am Borussia Mönchengladbach. Aber ja, auf jeden Fall. Also diese ja, insgesamt zusammen addierten ungefähr 120 Minuten, die habe ich in Erinnerung. Das war der Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe noch selten meinem Fußballspiel wirklich abgenommen, was man da wirklich nur beim Zusehen, was man da, was ich da weggeschwitzt habe, das war unfassbar. Und auch dieser tragische Verlauf gegen Schalke, der FC spielte gut, vergab Chance um Chance. Dann wurde das Tor von so einem 1-0 der 70. Minute an aberkannt. Man wieder beweist, das ist auch wirklich mehr als fragwürdig. Gleichzeitig gewinnt Bielefeld in Stuttgart, völlig überraschend. Das heißt, es geht nur noch um Platz 16. Aber war ganz gut, dass es in Bremen recht früh entschieden war, dass es wirklich nur noch um das eigene Ergebnis ging. Und dann hat uns Sebastian Bourdais einen legendären Moment in der 87. Minute beschert.
Genau, ich glaube, nach einer Ecke, glaube ich, ein Kopfball zum viel umjubelten 1-0. Am Ende rettet sich dann Köln in die Relegation. Du hast deine Gefühle schon beschrieben, Jan. Martin, wie war es für dich oder generell für eure Wohnung, Haus? Ist irgendwas kaputt gegangen während des Spiels oder?
Also ich glaube, die Anspannung kann man war greifbar. Ich wüsste nicht, welches Spiel mich emotional so krass
Ja.
packe, wo ich so nervös war. Ich war auch vorher im Spiel noch im Stadion gewesen, weil man hat dann als Mannschaft ja noch so ein kleines Korso bereitet, dass der Bus dann vorfuhr, war doch alles damals eigentlich verboten. Aber die ersten Lockerungen kamen Anfang Mai, kurz vor der Wiedereröffnung, Ende des Lockdowns. Geht zu Hause mit meinem Schwager und meinem Neffen gut zu viert und ich glaube wirklich sowas von angespannt und nervös. Und der FC, Jan hat es beschrieben, war klar besser. Chance um Chance und dann dieses Anderson-Tor, was so unfassbare Kräfte freisetzt. Man dachte, ein, zwei Minuten, man tut 1-0, dann wird das aberkannt, ja. Und dann Bono, also ist in Köln, glaube ich, immer ein Leben lang neben Adenauer Milovic und Hans Schäfer die Ikone wegen des Tores, weil das war, der Verein war damals noch so finanziell am Boden, der Abstieg wäre, glaube ich, kaum zu verkraften gewesen seit den Corona-Jahren und das war einfach unfassbar. Damals hieß ja nur Relegation, normalerweise nicht, ja, dass man da drin bleibt, aber das war Wahnsinn. Ich möchte ganz kurz auf die Woche vorher eingehen, da was Friedrich Bucher in Köln ausgelöst hat. Das waren eher so Psychotricks wie in der Bezirksliga, ne? So Hector hat auf einmal den Sturm gestellt, macht dann zwei Tore gegen Leipzig. Ich weiß, in Berlin wollte er unbedingt nur einen Punkt haben, weil er war klar, damit steigt man noch nicht ab. Der FC hat muselig verteidigt, aber dann einen Punkt geholt in Berlin, was in Funkelsfeld reichte. Hat sich nachher mal im persönlichen Gespräch erzählt, dass es genau sein Plan war, der aufging. Hat aber so eine Ruhe verbreitet mit Ende 60 und so einer gewissen Understatement-Haltung der Liga gegenüber und auch, das kann ich denn verlieren. Und das war wirklich damals eine ganz tolle Entscheidung vom Vorstand Horst Held, überhaupt Friedrich Funkel für diese Spiele zu holen. Und das ist halt komplett aufgegangen. Und gleich noch über die Relegation spricht, wo er auch nach einer Heimniederlage gegen Kiel trotzdem völlig die Ruhe behielt. Und weil er heute noch sagt, das war vielleicht sogar taktisch nicht ganz ungewollt von ihm, um dann die Kieler so in Sicherheit zu wiegen. Wobei das für mich persönlich eine verwegene These ist. Aber Funkel hat schon echt eine ganz, ganz tragende Rolle gespielt.
Ja, du sprichst es an, Relegation gegen Holstein Kiel. Man spielt zuerst zu Hause, verliert, ich glaube, mit einer eher dürftigen Leistung, mit 0 zu 1. Dann gibt es dieses legendäre Interview von Jonas Hector, wo man merkt, okay, die Nerven liegen blank. Und für mich muss ich sagen, jetzt 3 Tage später, Kiel, Heimspiel, Euphorie, super Zweitligasaison gespielt. Für mich zu dem Zeitpunkt unvorstellbar, dass Köln das dreht. Wie war es bei euch nach dem Hinspiel?
Also ich war doch recht zuversichtlich, weil irgendwo war die Qualität dann höher und wir haben einen guten Freund, der uns an dem Morgen eine Sprache geschickt hat, der aus dem Norden kommt, wie sicher er ist, dass der FC heute in Kiel gewinnt. Und dann war man irgendwie so, hat man auch irgendwie so ein gutes Gefühl gehabt. Ich muss wirklich weiterhin, fand ich es unfassbar gelöst, dass das Hinspiel in Müngersdorf vor keinen Zuschauern ausgetragen worden ist und in Kiel, glaube ich, vor 2.000 bis 3.000, weil das schon durch Lockerung durch ein anderes Bundesland möglich war. Umso schöner, dass man dann trotzdem da so früh, so deutlich dann geführt hat. Aber wir sind große FC-Optimisten. An dem Tag war uns irgendwie doch recht klar, man macht ein frühes Tor und dann hat man das Spiel, das man haben möchte in Kiel.
Da ging mir ähnlich. Ich war auch, also beim Hinspiel war, das war ja auch, wie du hast beschrieben, Florian, sehr, sehr schwach und Kiel hat zwar glücklich, aber nicht ganz unverdient gewonnen, weil vom FC so wenig kam. Aber irgendwie vom Rückspiel hat sich eine, ja, schon das geht irgendwie gut Gefühl und dann hat man ja früh geführt, dann kam Kiel wieder ran. Aber dann war doch relativ klar, das ist so ein Spiel, wo sich der Bundesliga durchsetzt. Ich spreche ja für meinen Kopf, mein Herz und meine Fanseele war es nur beim Frühpunkt irgendwie beruhigt, als da klar war, man bleibt Erstligist. Aber so vorhin von dem, wie soll ich sagen, Fakten näher von dem, wo man sagt, nee, da waren wir doch irgendwie ganz sicher, dass man den Kiel dann nicht verlieren wird, auf jeden Fall. Das war trotzdem, wir wollen gleich noch unsere Highlights der letzten Jahrzehnte erzählen, als das dann in Kiel feststand. Es war noch Lockdown, aber wir sind da trotzdem in die Innenstadt gezogen. Ja, da bin ich ja auf die Ringe, was in Köln so die Partymeile ist für Fußballfeste. Und da hat die Polizei, glaube ich, ein paar Augen zugedrückt, weil es war klar, dieses ganz große FC-Glücksgefühl kann nicht komplett unterdrückt werden. Und dann wurden da doch auch einige Bierchen gemeinsam getrunken. Das war schon ein epischer, denkwürdiger Tag, dass man da nicht abgestiegen ist.
Ja, und dann auch noch wirklich sehr hoch geworden, 5-1. Man hat nach 13 Minuten 3-1 geführt, also hat früh die Weichen gestellt. Und von daher hat man sich dann in der Liga halten können. Und in der nächsten Saison geht es ja weiter bergauf. Wir sind im Jahr 2021 und es kommt auch ein Trainer, der ja in den letzten Jahren doch für ordentlich Gesprächsstoff eher positiv gesorgt hat, weil er auch ein echtes Original ist. Steffen Baumgart übernimmt die Mannschaft. Und man muss sagen, statistisch gesehen die beste Bundesliga-Saison seit 1990. Am Ende stehen 52 Punkte. Positiv auch auf jeden Fall, man ist nie im Abstiegskampf. Schlechteste Platzierung in der Saison war Platz 12. Und am Ende ist man richtig sogar noch im Kampf um Europa. Und ich erinnere mich noch am Ende der Saison, ich glaube, ich weiß nicht, ob es zu Hause war oder auswärts, das wisst ihr wahrscheinlich besser, gegen Wolfsburg, wo man verliert. Man verspielt sich dadurch die Chance auf die Europa League, qualifiziert sich ja für die Conference League. Und ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Team die Niederlage so feiert. Könnte ich noch an das Spiel erinnern.
Ja, bestens. Und irgendwie war es dann trotzdem wieder diese große Befragung, dieses große Glücksgefühl, wir sind wieder international und das hat dann irgendwie trotzdem gereicht. Also es war allgemein eine großartige Saison. Ich glaube, es war noch nicht mal dass der Frust da so rüber groß, dass man die Europa League verspielt hat. Entschuldigung, sondern eher als Abschluss einer fantastischen Saison mit großartigen Spielen. Man hat von 4 Derbys hat man 3 gewonnen. Das vierte Derby hat man unentschieden gespielt gegen Leverkusen nach einem 2-0 Rückstand. Und es war fantastisch, total. Also deswegen war, glaube ich, so die Freude über die Saison einfach so riesig, dass man halt da einfach dann auf den Rasen rennen musste, auch wenn man die Euroleague verspielt hätte.
Es gab ja mal Max Kruse, der bei Union keine Conference League spielen wollte. Martin, wie hast du es gesehen? Köln Conference League? Ist doch trotzdem Europa, ist doch
Ja, ich
nicht
habe dazu
geil,
geschrieben,
oder?
die Euphorie war schon gigantisch groß, um Europa zu erreichen. Es war dann so ein bisschen so ein Zwiespalt. Man hat ja in Stuttgart dann letzte Sekunde, hat Stuttgart sich gerettet. Wir haben dadurch die Euroleague verbaselt. Aber der Wunsch mit Europa war dann zu erreichen, war dann doch das Glück riesengroß. Und was Jan eben perfekt beschrieb, die Saison war so großartig. Man hat so schön Fußball gespielt. Man hat Fußballfest in Müngersdorf, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir haben eben schon gesagt, man hat mit Peter Stöger mal so ein bisschen gehadert, weil es halt nicht die großen Fußballfeste waren und sehr kontrollierter Fußball. Dann diese Baumgartnummer, Attacke und drauf. Und man hat es gegen Leverkusen 0-2 aufgeholt zu Hause. Man hat gegen Leipzig performt. Und Leipzig hat nachher gesagt, ey, was war das für Fußball? Ne? Also das war schon wirklich das ganz, ganz, ganz große Tennis. Und das war die ganze Saison für uns FC-Fans nach so vielen Jahren des Schmerzes einfach mal wunderschön und dann noch in Europa gekrönt. Dann war es ja nur die Conference League, aber wir wussten damals ja auch schon, das schaffen wir als Kölner auch daraus eine große Nummer zu machen. Vielleicht nicht nur sportlich, aber aus Fansicht wurden dann ja auch die Stadien erobert auswärts und deshalb war es schon eine große Nummer auf jeden Fall. Und ja, der Dank an Steffen Baumgart für diese Saison besteht auch bis heute noch, weil das war einfach fantastisch.
Genau, vielleicht mal kurz, um auf Steffen Baumgart zu sprechen. Er wurde ja vor einigen Monaten jetzt beim Verein entlassen mit einem Abstiegskampf. Generell natürlich mit seiner Art, fand ich, hat er immer sehr gut zu Köln gepasst. Ich glaube, es gab ja noch diese Dokumentation, Jan, du hast schon mal angesprochen, 24-7, wo ich ihn auch gerne gesehen habe in der Kabine. Mich hätte er auf jeden Fall gepusht als Spieler, glaube ich. Was hat ihn vielleicht so gut ausgezeichnet, die Jahre, und warum ist es jetzt am Ende vielleicht schiefgegangen? Warum ging es im Baumgart nicht weiter nach
Also
dieser Erfolgsstory?
ich glaube, dass er sehr, sehr, sehr auf einfach auf die Emotionen der Spieler zugegangen ist und auch die auf absolute Höchstleistung getrieben hat. Das war, wenn man gesehen hat, wie selber die Mannschaft nach den Derby-Siegen, die man wirklich zahlreich in den Jahren gefeiert hat, danach vor der Kurve gestanden hat. Oder da hat man einfach gesehen, dass die das wirklich so wahrgenommen haben als Derby. Und das hat man auch in den Ansprachen, die man dann natürlich dann auch auf Kamera gesehen hat in der Dokumentation, aber ich denke, das wird ja auch hinter den Kulissen einiges abgelaufen sein. So krass abgezielt, dass halt diese Truppe so krass dieses Verständnis, was der Verein, also was die Fans sehen wollen, einfach gelebt hat. Und ich glaube, wenn man das mit 2 Jahren macht und das auch 2 Jahre mit echt absolutem Erfolg macht, dass es sich dann auf Dauer auch irgendwie verbraucht, dass dann im dritten Jahr du auch dann nicht diese Intensität leben kannst, die halt dann vorher den Erfolg ausgezeichnet hat. Und ich glaube, der Fußball war allgemein von dem absoluten Power, wurde der, war der, von einem absoluten Power wurde der geprägt. Und ich glaube, wenn selbst nur 5% von dieser Power fehlen, ich finde, man sieht es ja auch vergleichbar bei Mainz und Union Berlin, die mit uns ähnliche Saisons gespielt haben. Bei Union Berlin war es dann sogar jetzt dreimal Europa, bei Mainz keinmal Europa, aber alle im ähnlichen Fahrwasser tabellarisch und punktetechnisch. Und bei allen war es halt auch wirklich jetzt so im Sommer diese fehlende Intensität so ein bisschen zu Ende. Und da ist, glaube ich, dass es einfach dann schwierig ist, das aufrechtzuerhalten, wenn man halt so krass über Dynamik und Emotionen gekommen ist.
Genau,
Genau,
da
wie
wird es bei der
übernehmen
Saison
wir das?
2022, 23 dann angekommen. Und klar, Europa, Dreifachbelastung, muss man sagen. Es ist eine Saison, die man einfach sagen kann, Saison im Mittelfeld, keine Abstiegsangst, aber auch jetzt nicht die übelsten Ausschläge nach oben. Wir gucken mal zuerst auf die Zeit in Europa, Conference League. Ulrich hat das schon angesprochen, vielleicht nicht der attraktivste Wettbewerb, aber dennoch ja irgendwie die Chance auf ein Weiterkommen, auf viele Spiele, die man international bestreiten kann. Vielleicht coole Auswärtsfahrten. Es waren am Ende nur 3 Auswärtsfahrten für den ersten FC Köln. Nach der Gruppenphase ist Schluss. Man war in einer Gruppe mit Nizza, Partizan Belgrad und Slovačko aus Tschechien. Am Ende stehen da 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Siege gab es in den Spielen gegen Slovačko, gegen den schwächsten Gegner der Gruppe. Gegen die direkte Konkurrenz um die ersten beiden Plätze, die das Weiterkommen hätten besiegelt, gab es leider dann nur 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. gegen Nizza. Im ersten Spiel gab es 1-1, dann gegen Slovačko 4-2. Zu Hause gegen Partizan Belgrad 0-1. Dann in Belgrad eine 2-0-Niederlage. Dann nochmal ein 1-0-Auswärtssieg in Slovačko und dann nochmal ein Unentschieden gegen Nizza 2-2 im letzten Spiel, wo man noch hätte weiterkommen können. Was bleibt da am Ende hängen aus diesen Spielen, aus diesen 6 Spielen? War das dann vielleicht bei den Spielern dann nicht ernst genommen? Florian, von das Zitat von, ich glaube, wem war es?
Max Kruse.
Genau. Genommen. Waren die Spieler nicht motiviert genug? Waren die Gegner zu stark? War Köln zu schwach? Aus eurer Sicht, welches Spiel hat hier irgendwie den Kölnern, zumindest in der Gruppenphase der Conference League, das Genick gebrochen?
Naja, also eins kann ich nicht vorwegnehmen, dieses Max Kruse-Ding hat in Köln nicht stattgefunden. Die Spieler waren hochmotiviert. Man hat sich hier gegeben und gefühlt, als wenn es das Champions League Halbfinale wäre, also bei jedem Spiel. Das war für die Spieler unglaublich wichtig und man hat auch als Fan den Spieler vermittelt, wir sind in Europa, wir tragen das. Es gab diese legendäre Choreo Europa auffressen und sowas. Man hatte noch die Quali gehabt über Fair war am Anfang, wo man erstmal dann durchkam, dass man dort die Gruppenphase kam, immer ausverkauft, immer ganz, ganz tolle Stimmung. Also das war es nicht. Ich glaube, man muss bei Stefan Baumgart ganz genau hingucken. Der ja dann jetzt in der Kritik steht, auch da hat er, glaube ich, legendär große Fehler gemacht, hat sehr, sehr merkwürdig rotiert, hat die Spiele gegen Belgrad beide meines Erachtens komplett vercoacht, auch Aufstellungen gebracht, die selbst treuesten Baumgartanhängern viel Stirnrunzeln bereitet haben und man hat das eigentlich ganz genau festmachen gegen Nizza, völlig in Ordnung, damals ja auch heute noch, französisches Spitzenteam da, sehr stark gespielt, 1-1 gespielt, das haben aber die unruhigen Ausschaltungen komplett außen vor, die auch nicht hier hingehören, aber sportlich war es aller Ehren wert. Zu Hause 2-2 gespielt gegen Nizza, wo man wirklich besser war, kurz vor dann doch dem Weiterkommen war. Slowatschko war mühsam, sowohl zu Hause lag man ja auch zurück, dann hat man da diesen Spiel wiederholt wegen Nebels, dann ist man, ich war selber als Fan auch da, Donnerstag musste man wieder abreisen, dann da in Slowatschko übernachten, wir waren in Linas Gruppe am Freitagmittag, völlig so komisch, um 13 Uhr dann da 1-0 gewonnen, Duda Elfmeter, das war auch sportlich in Ordnung, zumindest die Punktzahl natürlich, aber Belgrad beide Male. Ich habe schon in der Folge vorher gesagt, dass der Roter Stern 2017 nicht der große Gegner war. Partizan war noch blasser, noch schwächer. Also da kann man nicht zweimal verlieren. Und das war sowohl von Mannschaft als auch vom Baumgart eine ganz, ganz, ganz herbe Enttäuschung. Da hätte mehr da drin sein müssen. Dann wäre man weitergekommen. Jetzt bleiben schöne Fanerinnerungen. Aber als sportlich sehe ich das schon sehr kritisch, in dieser Gruppe nicht weiterzukommen. Und kann man fast peinlich nennen.
Jan, willst du ergänzen?
So viel habe ich eigentlich nicht zu ergänzen. Es war wirklich... was sich dann auch, glaube ich, allgemein und in der Liga auch zu der Zeit, in der dann die Conference League in diese wichtige Phase kommt. Wir sind ja eigentlich mit 4 Punkten gut gestartet. Punkt in Nizza und zu Hause, Heimsieg gegen Slowatschko kann man ja absolut ordentlich nennen. Und danach kam auch leider eine kleine Krise in der Liga, wo dann auch kaum Spiele noch gewonnen worden sind. Und ja, wie gesagt, komische Aufstellung und viel Rotation, was man ja nicht unbedingt schlecht sehen kann, aber weiß man wahrscheinlich, vielleicht ist das auch der Grund, warum dann am Ende doch souverän in der Liga geblieben ist, weil zum Beispiel 2017 hat der FC gar nicht rotiert in Europa und dann hatte man am Ende zahlreiche Verletzte, das hatte man in dem Jahr nicht, aber dafür ist halt auch noch irgendwie so ein bisschen halt die sportliche Qualität abgegangen und ein bisschen schade, es wäre echt wesentlich mehr drin gewesen, ich habe es leider auch beruflich da nicht geschafft, nicht einmal mit dem FC nach Europa zu fahren. Die Heimspiele habe ich gesehen, aber auswärts habe ich immer, steht immer noch auf der To-Do-Liste. Aber das haben wir ja spätestens in 3 Jahren wieder.
Bin ich gespannt, wie gesagt, auf die Zukunftsaussichten kann man nachher noch jetzt nochmal zur Saison 2022-23 zurück. Man scheidet also aus. Und trotzdem muss man sagen, es ist in der Hinrunde eigentlich nicht viel besser geworden als in der Rückrunde nicht viel besser geworden als in der Hinrunde. Also man pendelt in den ersten 10 Spieltagen zwischen Platz 3 in der Spitze und Platz 9 so im Worst Case und dann ging es ein bisschen bergab, trotzdem aber keine Abstiegssorgen, also immer zwischen Platz 10 und 13, also so ein bisschen untere Tabellenhälfte, aber im gesicherten Mittelfeld. Ein Thema der Saison wird auf jeden Fall sein, diese Transfersperre. Das würde ich auch gerne bei euch nochmal kurz ansprechen wollen. Es gibt ein Urteil im März 2023 von der FIFA, die sagen, man darf in der Sommertransferperiode 23 und dann im Wintertransfer 23, 24, also das, was gerade quasi hinter uns liegt, keine Spieler verpflichten, da man damals bei einem Spieler aus Slowenien, Jaka Juba Potocnik, wenn der Name auch richtig ausgesprochen ist, einen Vertragsbruch angestiftet habe und dadurch Ljubljana keine Ablösesumme bekommen hat. Das Ganze ging dann auch nochmal im Widerruf. Köln ist dann vor den Internationalen Sportgerichtshof KAS gegangen. die das auch nochmal zuletzt in dieser Saison bestätigt haben. Er holt uns da nochmal kurz ab. Der Spieler, glaube ich, hat er überhaupt jemals im Profibereich gespielt? Frage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Ja, ist es nicht einfach ein bisschen übertrieben aus eurer Sicht?
Ja, also er hat noch nicht gespielt, er war dann ja auch selber teilweise gesperrt, ist dafür zu spielen, hat jetzt jemand irre, glaube ich, letzte Woche, also vorletzte Woche das erste Mal aufgelaufen, vorher war er noch Eigenversuch, B-Jugendspieler, gilt als riesengroßes Talent, das sind viele Trainingsbeobachter. Ansonsten ist es für den Verein also ein unfassbar schlechtes, schwieriges, schlechtes Urteil, was natürlich nur Grundfesten erschüttert, was auch zu einer totalen Untergangsstimmung führte oder führt, die nur durch die, wie soll ich sagen, tolle Fanarbeit im Winter und auch diese Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde so ein bisschen performt, ist, glaube ich, richtig formuliert, irgendwie so ein bisschen weggedrängt wird, aber der Schleier steht schon selber im Verein. Erst recht, wenn man jetzt absteigen sollte, dann wahrscheinlich auch einige Leistungsträger gehen werden und dann kann niemand verpflichten darf und dann erst wieder im Winter verpflichten darf. Uiuiui, ich persönlich sehe da auch die andere Seite der Medaille, man muss jetzt auf die Jugend setzen. Jugend dabei in Köln der letzten Jahre war fantastisch. Man sieht jetzt, was für Spieler reingeworfen werden, die sich sofort freischwimmen, teilweise Tore machen, Stammspieler werden. Es sind noch einige in der Hinterhand, die das, glaube ich, auch vom Potenzial her können. Und deshalb sehe ich das nicht ganz so dramatisch, weil die Jugendarbeit so gut ist und dann Leute reingeworfen werden können. Die Ursachensuche in Köln läuft noch, geht noch weiter. Ich glaube, von alter Geschäftsführung, Alex Werle, Vorstandsberater Jörg Jakobs inzwischen auch nicht mehr im Amt, amtierender Vorstand, neue Geschäftsführung Christian Keller. Gab hier auch zahlreiche Ansätze, damit die Jubilanten einigen zu finden, um dann die FIFA außen vor zu lassen, die dann bis kurz vor Schluss gescheitert sind. Dann auf einmal klappten, dann wollte die FIFA nicht mehr. Also ich glaube, da wird es noch viele, viele, viele Artikel drüber geben und viel Aufarbeitung. Klar ist, da hat der Verein komplett versagt. Und ja, das Risiko, diesen Spieler zu holen, war viel, viel, viel zu groß. Minimal entschuldigt, muss man sagen, glaube ich, dass der FC seit dem Abgang von Florian Wirtz ein totales Trauma hat, was derartige Topspieler im Jugendbereich angeht. Da ist ja auf dem Markt, wo viele sagen, der hat das Niveau von dem Wirtz, der ist dann zu haben. Und dann hat man im FC, glaube ich, auch so ein bisschen deutlich gesagt, egal was jetzt Augen zu und durch den Holen war. Und die Konsequenzen auf jeden Fall zu wenig bedacht. Insofern steckt man da mittendrin in der Verarbeitung dieser Geschehnisse. Seinerzeit, als das Urteil letztes Jahr, genau vor einem Jahr März kam, haben wir als Fans noch gedacht, naja, gut, mal gucken, da gibt es eine Bewährung und dann regiert sich jetzt irgendwie. Das wahre Ausmaß ist jetzt ja erst die letzten Monate erst klar geworden.
Ja, absolut. Und damit sind wir jetzt auch in der aktuellen Saison dann angekommen. Wie gesagt, 2022, 23 in der letzten Saison am Ende Platz 11. Damit ganz gut das über die Bühne gebracht. Jetzt, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, Steffen Baumgart mittlerweile entlassen. Neuer Trainer Timo Schulz. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, wir haben heute den 13. März, an dem wir aufnehmen, ist Köln auf Rang 16 nach 25 Spielen. 7 Punkte auf Rang 15, 2 Punkte auf Rang 17 von hinten. Ja, drückt ein bisschen Mainz 05, ja, oder mehr oder weniger gegen Bayern auch wieder schlecht ausgesehen. Ja, was ist eure Prognose jetzt aktuell? Wo geht der Weg hin? Man hat ja noch alle Konkurrenten vor der Brust. Also man spielt nochmal gegen Bochum in wenigen Wochen. Ich glaube, das Spiel ist schon durch, wenn die Erfolge rauskommen wird. Von daher wissen wir dann vielleicht schon mehr. Man spielt noch gegen Darmstadt, gegen Mainz, gegen Union Berlin, gegen Heidenheim. Sind nur noch einige Gegner dabei, wo man punkten kann. Hat die Mannschaft das drauf? Was ist aktuell die Stimmung? Man hat jetzt, stand jetzt der Aufnahme, die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, was ist eure Gefühlslage beim FC?
Schwierig zu sagen, also weil das, der Punkteabstand zu Platz 15 ist natürlich schon echt ein richtiges Brett und man muss leider realistisch aktuell auch eher nach unten gucken. Vor allem gibt es auch wirklich eine schlimme Statistik, dass seit gestern Saarbrücken genauso viele Bundesligisten geschlagen hat wie wir in dieser Saison. Gut, mehr als Mainz und Darmstadt haben sie trotzdem geschlagen, aber ja, es ist, sagt so ein bisschen was aus, was man bislang erreicht hat und das ist schwierig. Aber man hat schon noch grundsätzlich die Hoffnung, gerade weil man jetzt auch nach der Länderspielpause nochmal 8 Spiele hat, wo man außer dem Auswärtsspiel in München eigentlich jedes einzelne gewinnen kann. Und deswegen ist nochmal ein gewisser Optimismus vorhanden, plus Bochum jetzt nicht mehr so performt, aber eigentlich sind alle zu weit weg. Also Platz 16 muss das Ziel sein, ich meine, logischerweise werden wir ja auch nicht absteigen und halte ich auch für absolut möglich, aber vielleicht mein realistisches Auge sagt, dass man mein optimistisches Auge sagt, dass man halt dann vielleicht trotzdem auch nochmal ein bisschen jetzt, wenn man überraschend gegen Leipzig gewinnt, gut aus der Spielpause kommt, dann nochmal ein bisschen am Ende um Platz 15 mitspielt, aber realistisch ist Platz 16 und ich glaube, den werden wir auch mindestens erreichen.
Ich sehe es minimal optimistischer als Jan, was ja kaum geht. Das Ding ist ja schon sehr hoch, was er da zusammenbastelt an Punkten. Aber ich glaube, Timo Schulz macht einen sehr, sehr guten Job. Die Abwehr steht. Wir haben zwar 3 Tore in Mönchengladbach kassiert, aber vorher Auswärtsspiele in Wolfsburg, in Hoffenheim und auch in Stuttgart nicht verloren. Bei allen 3 Spielen eher auch, wie soll ich sagen, am dem Siegtor näher gewesen als dem Gegentor in Hoffenheim ganz kurz in der Verlängerung noch das, also in der Nachspielzeit das Tor bekommen. In Stuttgart die Riesenchance gehabt. Also ich will nicht zu schön reden, aber die Mannschaft entwickelt sich. Das wäre bei Steffen Baum in der Hinrunde anders. Offensiv ist noch vieles sehr widrig, aber auch da kommen einige zurück. Timo Schulz hat es geschafft, einen neuen jungen Spieler einzubauen mit Damien Downs. Adamian kommt langsam nach bald 2 Jahren mal in eine Form, die ein Bundesliga-Niveau zeigen lässt. Also ich glaube, so ein bisschen, es gibt immer wieder Fußballwunder und der FC ist diese Saison mit dem riesen Zusammenhalt der Fans, Unterstützung, die es so noch nie gab, glaube ich. Bei allen Auswärtsspielen ist es ausgegangen, beim Training sind die Fans dabei und so. Das kann tragen und ich glaube immer noch, das Fußballwunder, dass wir wirklich nach 14 dürfen. Aber wir werden das dann im 18. Mai gemeinsam betrachten, ob ich vielleicht damit recht gehabt habe.
Ich bin gespannt, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich muss dazu sagen, wir haben in diesem Jahr, also in dieser Saison, mit Schalke 04 aufgenommen, mit Kaiserslautern, mit Hannover 96. Und bei einem Verein ging es danach gefühlt eher bergab als bergauf. Ich hoffe, dass hier quasi diesen Bann ein bisschen brecht. Das muss man also ganz ehrlich sagen.
Der FC steigt auf jeden Fall ab.
Das habe ich bewusst nicht mitgeteilt, als ich euch eingeladen habe. Deswegen, aber ich glaube, also typisch Fußball, typisch Bundesliga. Und ich würde mich als neutraler Fan drüber freuen. Relegation Köln gegen Hamburg. Steffen Baumgart, Rückkehr nach Köln. Das wäre was.
Jetzt mal nur, wir wollen gar nicht den Worst Case irgendwie jetzt hier herbeisehen, aber jetzt stellen wir uns mal vor, Köln steigt ab und diese Transfersperre greift weiterhin. Mit welcher Mannschaft kann man dann nächstes Jahr spielen? Spielt man dann mit der A-Jugend oder wie sieht das dann aus?
Nee, so dramatisch ist es nicht, Willi. Es geht sogar. Du kriegst mit Jonas Umpick dann einen Top-Torwart zurück aus Fürth, der jetzt uns, wie gesagt, gehört, klingt furchtbar, aber der halt ein FC-Spieler ist, nur ausgeliehen ist. Da wird Schäbel sicherlich wechseln wollen oder auch Angebote kriegen. Du hast in der Verteidigung sicherlich Spieler, die dann irgendwie auch hochrücken aus der jetzigen Amateurmannschaft. Du hast mit Finkräfe jemanden aus Linksverteidiger, der gerade schon ein bisschen Niveau zeigt. Du kannst vielleicht Erik Martel halten, der ein guter Sechser ist. Jan Thielmann ist so FC-verrückt, wie Jonas Hector es war. Tim Lemperle kommt zurück. Damien Downs habe ich genannt. Ich glaube auch Spieler wie Waldschmidt, all die du müssten grundsätzlich bleiben von der Vertragsgestaltung her. Also ob man direkt wieder aufsteigt, will ich mal noch nicht irgendwie unterstellen, aber auch das ist keine Mannschaft, die dann direkt in die dritte Liga durchgereicht wird. Wobei, das sage ich auch ganz offen, die Sorge in Köln ist schon groß, dass bei einem Abstieg man direkt nochmal runterrutscht. Und da ist Schalke ja auch ohne Transfersperre gehabt, ein Wahnsinnsbeispiel, wie es kommen kann. Das sehe ich persönlich wirklich nicht, auch wenn ich die FC-Brille abnehme.
Okay, das lassen wir einfach so stehen. Wir drücken die Daumen, Flori und ich sind auf jeden Fall Köln-Sympathisanten. Ich glaube, wir haben sogar schon mal bei FIFA längere Zeit mit Köln mal gespielt, glaube ich, wenn ich mich... Also ein größeres Turnier, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, sei es drum. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt angelangt, wo wir immer sagen, wir schauen jetzt mal auf die großen Spieler zurück und vielleicht ist ja auch einer sogar noch dabei, der aktuell im Kader ist. Wir wählen unsere Top 11. Für alle, die das erste Mal bei uns reinhören in so ein Vereinsspezial, wir haben uns klassisch auf das 4-4-2 verständigt, weil das über die Jahre gesehen irgendwie die neutralste Aufstellung ist. Das heißt, auch wenn ihr Dreierkette Köln habt, heißt es gibt keine Dreierkette in unserer Top 11, das müssen wir leider an dieser Stelle schon mal verraten. Denn die Mannschaft besteht aus einem Torwart, Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, 2 Innenverteidigern, einem Sechser, einem Zehner, einer für die linke und für die rechte Seite und 2 Stürmern. Natürlich ist immer ein bisschen persönlicher Freiraum, wie man die Mannschaft zusammenstellt. Da kann man auch mal ein bisschen Spieler vielleicht auf eine Position schieben, wo sie gar nicht so oft für Köln aufgelaufen sind, aber für andere Vereine auch gespielt haben. Da sind wir gar nicht so kritisch. Ja, und am Ende, demokratisch gewählt, sind quasi die Spieler mit den meisten Stimmen in der Top 11. Und die Gäste dürfen natürlich da gerne vorlegen. Ich würde sagen, der Jüngste beginnt. Jan, gib uns doch mal bitte bekannt, wer bei dir auf deiner Torwartposition steht.
Also ist in Folge 2 lange Thema gewesen. Timo Horn, kurz und knapp.
Martin, dann das natürlich gerne nachziehen. Ist es bei dir auch Timo Horn?
Bei mir ist es auch Timo Horn, ja.
Bei mir auch. Ich glaube, wir haben ja viermal Timo Horn.
Bei mir ist auch Timo Horn, klar. Wir haben auch so eine kleine Besonderheit. Wir haben immer quasi gesagt, also wenn es also einen Kapitän noch gibt für die Mannschaft, sollte der einstimmig gewählt worden sein. Von daher, Timo Horn qualifiziert sich für den Kapitän. Können wir am Ende nochmal drauf gucken, wie das vielleicht wird. Auch der Linksverteidiger könnte 4 Stimmen bekommen. Jetzt darf diesmal Martin beginnen. Martin, verraten Sie mal, wer bei dir auf der linken Verteidigerposition steht.
Rechtsverteidiger vielleicht für euch alle überraschend, aber ich habe ihn immer gemocht und auch sehr stark gefunden. Damals Kapitän der türkischen Nationalmannschaft, Ümit Özer.
Okay, Ümit Özer auf der rechten Seite. Gut, dann Flori.
Ich kann weitermachen. Also Ümit Özer habe ich nicht, der stand für mich auch nicht zur Debatte, ehrlich gesagt. Für mich ganz klar Mezo Brečko, über 200 Spiele für den FC gemacht, habe ich nicht gedacht. Er war ja auch noch bei Hamburg, bei Nürnberg, aber von 2018 bis 2015 für den FC am Ball, so 7 Jahre. Vielleicht qualitativ nicht der beste Rechtsverteidiger, der immer bei Köln war, aber ich mag die vereinstreuen Spieler, von daher Mezo Brečko bei mir rechter Verteidiger. Jetzt bin ich gespannt. Nee, Jan ist dran, glaube ich.
Jan,
bin ich gespannt, ja, ob er mit seinem Vater geht oder mit dem Moderator der
Folge. Nee, das nicht. Vor allem auch nicht, weil ich Emil Özer auch nicht live spielen habe sehen. Aber ich gehe auch nicht mit Moderator. Ich habe eine bisschen unpopuläre Entscheidung getroffen. Mir ist Pavel Olkowski. Ich fand ihn ein guter Fußballspieler, hat mal 2 sehr, sehr schöne Tore in Hoffenheim bei einem Auswärtssieg gemacht. Und wir als FC-Fan sind in den letzten 24 Jahren nicht von Rechtsverteidigern geküsst worden. Deswegen ist es dann trotzdem auch eher. Ja, die einzige Position, mit der ich nicht ganz zufrieden bin, auch aufgrund der Auswahl. Benno Schmitz wäre auch noch ein Kandidat gewesen, weil es eine Saison sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ich mache es mit Olkowski.
Pavel Olkowski übrigens gerade bei Gornik Klapre.
Mit Paul. Mit
Podolski zusammen aktiv. Aber ich habe ihn nicht in der Mannschaft und ich muss mit dem Moderator gehen. Oder ist nicht, aber habe ich es gemacht. Mir ist auch Mezo Brečko geworden. Auch ein Spieler, den ich mit Köln verbinde. Er hatte auch nicht auf dem Schirm, dass er so lange da war, aber gehört für mich auch da rein. Und von daher, auch wenn ihr die beiden Gäste seid, zählt leider die Demokratie und der Spieler ist gewählt worden. Ich hoffe, ihr könnt damit leben.
Gibt es auch Argumente dafür, dass ihr im Recht seid? Ihr habt gerade Vita genannt, war Kapitän auch, Stammspieler, währenddessen Nationalspieler, ich glaube sogar WM-Teilnehmer. Also kann man durchaus mit gutem FC-Gewissen auch beeinflussen.
Sehr gut. So, jetzt hat mir Flori vor der Folge schon verraten, dass ihm die Innenverteidigerposition ganz schwer gefallen ist. Er Angst hat, sich hier zu blamieren. Und
soll ich anfangen?
Der Reihenfolge nach bist du jetzt dran. Verrat uns doch mal bitte deinen ersten Innenverteidiger.
Ja, habe ich ein bisschen mit der Freiburg-Brille geguckt, denn es ist auch ein Ex-Freiburger, Dominik Heinz. Finde ich ein mega sympathischer Spieler. Mit seinem Buckel, den er hat, irgendwo auch einen Wiedererkennungswert. Und von 2015 bis 2018 bei Köln. Ist jetzt auch wieder am Kader, auch wenn er eher auf der Bank sitzt, hat über 100 Spiele gemacht für Köln. Starker linker Fuß, starker Spielaufbau, kann notfalls Linksverteidiger spielen. Ich freue mich, dass er zurück ist bei Köln. Hatte mir ein bisschen mehr Spielzeit erhofft, als ich das mitbekommen habe. Und wie gesagt, ein sehr, sehr sympathischer Typ. Hat einen sehr süßen Hund. Kann man bei Instagram angucken. Deswegen Dominik Heinz.
Ja, hier ran. Dominik Heinz eher auch ein Spieler der letzten Jahre. Vielleicht hast du auch noch jemanden von früher gewählt. Ich bin gespannt, wer bei dir in der Innenverteidigung steht.
Sowohl als auch, aber Heinz finde ich eine sehr, sehr coole Wahl. War ich nochmal ein großer Fan von. Hast du mir leider nicht ganz geschafft. Bei mir ist es Pedro Jeromel. Ich wäre auch nochmal WM-Fahrer in Brasilien 2018 gewesen. Da war er leider schon lange vom FC weg. Aber trotzdem auch immer echt ein Lichtblick der Jahre 2008 bis 2012 gewesen. Und sehr, sehr guter Bundesliga Verteidiger lange Zeit.
Martin, dann ergänze du gerne.
Ich ergänze auch Pedro Jeromel. Hat wirklich 3 super Jahre beim FC gespielt. Im Abstiegsjahr 2011, 2012 strudelt mit runter, auch leistungsmäßig. Aber ein Top-Innenverteidiger, auch mit einem sehr unkonventionellen Stil. Und also ich bin bei Jan Pedro Jeromel.
Ja, habe ich auch bei mir in der Mannschaft. Und mein zweiter Innenverteidiger ist ein Spieler, mit dem ich ganz besondere Verbindungen habe, denn er war, glaube ich, ist bei meinem Lieblingsverein bei Energie Cottbus lange Zeit auch mein Lieblingsspieler. Rede ist von Kevin McKenna. Tat mir damals wahnsinnig weh, dass er damals nach Köln gewechselt ist. Aber er hat bei Köln auch seine Leistung weiter gezeigt, war sehr offensiv auch immer aktiv und hat einige Tore geschossen. Kanadier gibt es auch nicht oft. Einer der erfolgreichsten Kanadier in der Bundesliga wahrscheinlich. Und er ist mein zweiter Innenverteidiger. Und der Reihenfolge nach, glaube ich, müsste jetzt. Oder mach einfach, Flori.
Ja, ich kann weitermachen. Bin gespannt, was ihr zu dem Pick sagt. Ich dachte, okay, ich habe Dominik Heinz. Was ist besser als noch ein Dominik? Dominik Marot. Auch über 150 Spiele für Köln. Und fand ich sehr, vielleicht spielerisch nicht der beste Verteidiger, vielleicht auch qualitativ nicht. Aber für mich immer ein großer Pluspunkt. Ich habe schon mal gesagt, Vereinstreue ist nach dem Abstieg 2017 bei Köln geblieben, ging mit in Liga 2. Von daher, deswegen hat es Dominik Marot neben Dominik Heinz in der Dominik-Innenverteidigung geschafft.
Dann Martin, ergänze bitte.
Bei mir zweite Innenverteidiger ist Sebastian Bonneau, unter anderem belgischer Nationalspieler, und ich gebe offen zu, das Tor gegen Schalke hat durchaus beeinflusst, dass er wieder elf dabei ist, aber auch sonst hat er sehr, sehr gute Zeit Leistung gebracht, ist nur noch viel, viel Geld nach Wolfsburg gewechselt, aber ist ihm die gute gewisse Sebastian Kunde.
Bei mir auch stich ist es Sebastian. Aber ich finde auch Maro einen sehr, sehr coolen Pick. Also Derby Held, zweite Runde Leverkusen.
Gut, dann zählen wir mal die Stimmen zusammen, und Jeromel hat 3 Stimmen, Bono 2, McKenna, Heinz und Maro 1 Stimme. Von daher Sebastian, Bono und Petro Jeromel bilden die Innenverteidigung unserer Top 11.
So, also, sind wir. Kommt dann, dass ihr den Brettspiel durchgesetzt habt.
Richtig, genau.
Ich glaube, im Linksverteidiger werden wir uns einig werden.
Fangen wir mal an, Jan. Ich glaube, das ist dein Lieblingsspieler. Nenn ihn gerne auf deinem Linksverteidiger.
Ja, ich habe mich für Konstantin Rausch entschieden. der gehört hier hin, und nee, Spaß, das ist immer ein Jonas Hector.
Oh, die ist es bei dir auch so.
Jonas Hector, natürlich, selbstverständlich.
Ja, ich schließe mich an.
Danke auch. Toll. Will noch jemand kurz eine Lobeshymne über ihn nochmal, wie toll er doch war und was, wie loyal und alles. Und
Der jetzige Tabellenstand, vor allem die Hinrunde, ist, glaube ich, die größte Lobeshymne auf ihn, weil man sieht, wie er fehlte und wie er fehlt. Es gibt auch Statistiken, das glaube ich vorher, ich meine, von Spielen mit ihm und Quatsch ohne ihn wurden nur 6 gewonnen und mit ihm irgendwie das ist 4-fach an Spielen gewonnen. Also muss man, ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, die Statistik, aber es zeigt einen immensen Wert für den FC und seine Loyalität, sein Tor gegen Buffon mal nebenbei, seine Auvita in der Nationalmannschaft, wo er sehr unprätentiös, trotzdem sehr zuverlässig immer über Jahre performt hat. Man wollte ihn nicht umsonst damit nach Katar nehmen. Jetzt hat sich Rekümer vor knapp 1,5 Jahren. Also einfach ein rundum toller Mensch, guter Spieler. Und wenn in Köln, wie soll ich sagen, so wenig von Mentalität zu uns rein zum FC passt und dann trotzdem so die Herzen erobert und so ein überragend guter, loyaler Spieler ist, ist auch nebenlang die der FC Top 11 bitte gesetzt.
Sehr gut. Damit sind wir auf der 6 angekommen, und der Reihenfolge nach ist wieder Martin dran, seinen Spieler zu präsentieren.
Mein erster Sechster ist Elis Skiri. Ich glaube, 4 Jahre sehr zuverlässiger Innenverteidiger, mehr der 6er im ersten FC Köln, und ja auch eigentlich konstant gute Leistung und im letzten Jahr auch absurd krasse Torgefahr gezeigt, und ja, ein absolut zuverlässiger, sehr guter Spieler, den ich sehr, sehr vermisse, auch in dieser Saison.
Dann Florian, wen hast du denn auf der 6?
Ja, ich muss sagen, erstmal Elis Skiri fand ich auch qualitativ richtig guter Spieler. Ich glaube, einer der besten Sechser jetzt zurzeit, den wir in der Bundesliga haben. Bei Eintracht Frankfurt jetzt auch mit vielen guten Spielen. Ich habe mich auf der 6 entschieden für einen ehemaligen Kapitän von euch. Hat auch die Karriere bei euch beendet. Matthias Lehmann. Für mich auch eine echte Köln-Legende, Vereinsikone. Da ging dann eher wieder Vereinstreue vor, spielerische Qualität. Und bin gespannt, Jan, wen du da hast.
Also, der Willi hat eben gesagt, du hast Hector immer ein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Ist, kommt dem schon sehr nah, aber wenige werden bei mir jemals über Salih Öcalan eingeordnet werden. Und deswegen hat der seinen verdienten Platz bei mir auf der 6. Weil man da so die Karriere mit groß werden sehen lassen hat. Der ist mit 18 beim Bundesliga-Debüt auf Schalke im Stadion. Da gibt er nach 2 Minuten seiner Einwechslung einen überragenden Assist zum 3-1-Endstand. Und man hat so das Großwerden mit Torwart, mit Höhen und Tiefen, mit Ausleihen und so weiter, und spielt jetzt bei Dortmund mal mehr, mal weniger, aber trotzdem echt ein sehr, sehr guter Bundesliga-Sechser auch geworden. Das macht einen schon stolz und ist ein super fantastischer Typ.
Ja, ich habe auch Salih Öcalan aus denselben Gründen auch für mich eine Identifikationsfigur, finde ich. Ich sehe ihn sofort im Köln-Trikot, sehe ich bei Skiri nicht und auch bei Matthias Lehmann ehrlich gesagt nicht. Der war mir auch bei zu vielen anderen Clubs aktiv, unter anderem ja Aachen oder St. Pauli. Und von daher ist auch Öcalan bei mir geworden. Von daher, Öcalan, wird es. 2 Stimmen hat er. Und damit gehen wir zum linken Mittelfeld. Florian, beginn mal bitte.
Ja, Florian ist ein gutes Stichwort. Florian Kainz. Aus dem aktuellen Kader wollte ich gerne jemanden unterbringen. Ich finde, Kainz ist ja einer der Lichtblick in den letzten Jahren immer gewesen. Ist auch schon seit 5 Jahren da, war ja vorher auch bei Werder Bremen. Ist derzeit der Kapitän. Von daher für mich Florian Kainz im linken Mittelfeld.
Dann, Jan, darfst du gerne
deine Lasse bringen. Linke Mittelfeld, er hat zum FC eher weniger gespielt, die Nationalmannschaft dafür eigentlich immer. Lukas Podolski, kann man, glaube ich, sagen. Muss man, glaube ich, aber schon ein bisschen drüber gesprochen, was der für den FC geleistet hat. Und trotzdem, man kann ihn umstritten sehen, aber in so eine Elf gehört. Linkes Mittelfeld, Lukas Podolski.
Martin, ich bin gespannt.
Ja, diskussionswürdig, weil das Gelbau sich so gesehen hat, aber er hat in Köln teilweise auch gespielt, bei Deutschland fast immer. Bis zu späteren Jahren und es passt auch von meiner sonstigen Mannschaft ganz gut zusammen. Deshalb setze ich Paul aus, linke Mittelfeld und die Wucht, die über links kam. Ich muss auch mal kurz den Florian ein bisschen zangen: das Tor aus dem linken Mittelfeld gegen Freiburg aus 40 Metern. Insofern sollten wir auch als Mittelfeldspieler Lukas Podolski.
Ich habe auch Podolski aus denselben Gründen im Sturm. Hat auch nicht so richtig Platz gehabt, da habe ich eher 2 andere Spieler gesehen, die da unbedingt rein mussten. Von daher auch Podolski mein linker Mittelfeldspieler. Und wenn ich an ein Tor denke, ich weiß gar nicht, ob ihr das vor Augen habt, aber auch ein Tor des Monats gewesen. Jetzt nicht unbedingt jetzt ein typisches linkes Mittelfeldtor, aber dieser Freistoß, ich glaube, war das damals gegen Schalke vom Fünfer, den er mit wie viel Kraft auch immer da reinzimmert, fand ich ein geiles Tor.
Auch total typisch für Poldi, da mit diesem Mut, da war, glaube ich, 19 Jahre alt,
ja.
Das Ding da so reinzufackeln, über die Mauer hinweg, legendär geiles Tor. Also.
Auf alle Fälle, sehr gut. Dann,
ich habe ihn übrigens im offensiven Mittelfeld, um das schon mal vorwegzugreifen, von daher Podolski auf jeden Fall auch schon mal mit 4 Stimmen.
Okay. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du ihn gar nicht hast.
Ja, doch.
Ist im Sturm, Flori, aber setze ich ihn auf die 10, Podolski und Martin, fangen wir an mit deinem rechten Mittelfeldspieler.
Da habe ich lange überlegt und dann bin ich mit gutem Gewissen auf Marcel Rüssel gekommen. Erstmal ein Kölsche Jung, was für uns alle auch mal wichtig ist. Dazu hat er wirklich die Jahre unter Peter Stöger wirklich sehr, sehr, sehr gut offensiv performt, viele Tore gemacht und was ihn auf jeden Fall in dieser Mannschaft manifestiert, ist sein totales Traumtor in Mönchengladbach zum Derby-Sieg 2016, Tor des Jahres geworden. Und ich glaube, der wird noch 100 Jahre durch Köln laufen, noch dieses Tor angesprochen werden, auf jeden Fall.
War das der Freistoß damals so aus 40 Metern?
Ja.
Das war wirklich Hammer, ja. Ja, Jan, dann darfst du gerne.
Ich glaube, alles, was man dazu sagen muss, wurde gerade gesagt. Marcel Risse, Punkt.
Ich schließe mich an.
Okay, ich schließe mich diesmal nicht an, tatsächlich. Oh. Ich habe einen Spieler, vielleicht habt ihr ihn auch auf einer anderen Position, ich habe ihn darüber geschoben, weil er auch bei mir dazugehört, irgendwie in so Matthias Scherz. Jetzt kein klassischer rechter Mittelfeldspieler, hat aber mehr auf der rechten Seite gespielt als im Zentrum. Fand ich auch überraschend, zumindest laut transfermarkt.de. Und für mich, ja, also meine Anfangszeit tatsächlich, wo ich mich Fußball interessiert habe, war so 2004 rum. Da hat Scherz auch quasi aufgehört, wurde, glaube ich, damals auch gerade verabschiedet in Köln. Und irgendwie angefangen vom Nachnamen über seine Persönlichkeit. Irgendwie fand ich ihn immer super sympathisch und gehörte für mich in diese Mannschaft. Vielleicht habt ihr ihn noch auf anderen Positionen, ansonsten hat er zumindest eine Stimme abbekommen. Freut mich.
Nee, muss ich ergänzen. Position finde ich völlig richtig. Hat später auch Sturm gespielt, aber er ist klassisch der nächste Mittel gewesen, auf jeden Fall. Also insofern passt er da rein und hat da ja auch wirklich tolle Spiele gemacht.
Marcel Risse auf jeden Fall demzufolge trotzdem in der Mannschaft. Und wir gehen auf die 10. Und Jan, du darfst anfangen.
Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsspieler. Er hat zwar eigentlich nur 1,5 richtig gute Songs für den FC gespielt, aber muss irgendwie emotional hier rein. Ist Kölsche Jung durch und durch, das ist Marc Uth. Das ist der, mich. Ja, doch filigran zum besten Spieler, die wir hatten. Und, oder die ich bislang gesehen habe in Müngersdorf. Und ist allein auch im Derby gegen Gladbach vor 2,5 Jahren ein verdammt wichtiges Tor zum 2-1 gemacht. Auch ein absolut typischer Manier mit einem perfekten Linksschuss rechts unten gegen den Pfosten dann rein. Da schlägt auch ein bisschen das Emotionale durch. Aber trotzdem, ich halte ihn auf jeden Fall einen fantastischen Fußballer. Das mag gut auf der 10.
Okay, cool. Hätte ich jetzt gar nicht kommen sehen. Martin, gehst du da d'accord oder hast du jemand anderen auf der 10?
Ich gehe nicht komplett d'accord, weil ich auch so gut so sehe, wie Jan und auch wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Aber weil er länger dabei war, auch durch Kölsche Jung und auch den nicht guten Nullerjahre, eine absolute Persönlichkeit war. Und der hält langjährige Kapitän. Deshalb Dirk Lottner für mich auf der 10.
Ja, ich habe auch Dirk Lottner. Ich schließe mich da an. Dirk Lottner, tatsächlich bei mir zuletzt, ich habe ja gesagt, Cottbus-Sympathisant, nicht so guten Erfahrungen gebracht, weil er da auch mal Trainer war und das hat gar nicht funktioniert. Von daher hat er da bei mir Sympathien verloren, aber auch bei mir auf der 10. Auch wenn ich ihn gar nicht so mit der Position verbinde, so ist für mich jetzt nicht so ein Spielmacher, wie man ihn vielleicht heute sieht, aber damals auf jeden Fall auf der Position gespielt und gehört in diese Mannschaft mit rein. Von daher, es tut mir leid, Jan nicht zu enttäuschen. Dirk Lottner schafft es auf die 10. Flori hat ja schon gesagt, Podolski ist bei ihm da gesetzt. Der hat es ja schon geschafft. Von daher, Dirk Lottner ist in der Mannschaft und ich bin gespannt. Wir haben noch zwei Stürmer. Florian, jetzt darfst du gleich mal beginnen.
Ja, also Stürmer habt ihr echt viele, viele gute gehabt. Da war es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Ich habe die beiden Stürmer jetzt nicht gerankt. Ich würde uns einfach mal zuerst nennen, weil wir den Namen jetzt schon gehört haben. Matthias Scherz, Willi hat ihn im rechten Mittelfeld. Ich habe ihm im Sturm ja fast 300 Spiele für Köln, 71 Tore. Als Kind fand ich seinen Namen auch witzig. Und irgendwie so eine Art Stürmerkämpfer, ich glaube zum zweiten Stürmer, die ergänzen sich dann gut, der später kommt. Von daher für mich Matthias Scherz.
Dann, Jan, bin ich gespannt, wen du hast im Sturm.
Ich fange mal an mit der eher unpopulären Variante. Das ist bei mir John Cordoba. Hat mich aber doch auch als Fan total begeistert. Ein Jahr, wo er ein absoluter Flop war, aber dann noch zwei fantastische Jahre, wo er in der zweiten Liga mit 20 Toren auch mit hochgeschossen hat. Und auch in der Bundesliga einen maßgeblichen Anteil an diesen legendären Gießballwochen hatte. Und ein Spieler, den man irgendwie einen Satz nie absprechen konnte, der es schadet nie mit Steffen Baumgart, dass er beim FC gewesen wäre. Weil ich glaube, das wäre eine Symbiose gewesen, die wäre unfassbar. Der Grüß, also John Cordoba hat unfassbaren Anlauf, unfassbarer Antritt und eine unfassbare Power allgemein. Super Spieler, super Typ und John Cordoba gehört für mich in diese Elf rein.
Okay, dann Martin.
Nicht nur, weil er so schön besungen wurde nach dem Europajahr 2017 an jedem Ballermann, sondern auch so Hammerstürmer, torgefährlich, unglaublich kopfballstark, ja, und gehört da rein. 25 Tore von FC macht muss in der Mannschaft rein.
Cool, also ich habe auch Modest auf jeden Fall. Jetzt würde ich mal gerne von euch dann wissen, hat man ihn diesen Wechsel nach Dortmund übel genommen oder auch den von mir aus nach Aschina oder welchen auch immer? Oder hat er da Sympathien verspielt für euch? Jan?
Also ich anfange, du musst nur überlegen, nein. Wenn ich anfange, der Dortmund-Wechsel hat, dann habe ich wahnsinnig übel genommen, hat sich auch echt völlig fatal von einer Karriereplanung, weil ich ihn auch so gerne mag. Mir völlig klar, weil er war ja nur als Allee-Ersatz kurz geplant und hat da ja auch aus einem tollen Tor gegen Bayern 0 gezündet. Der Wechsel nach China hat damals den FC saniert und Modest hat damals, glaube ich, auch von recht auch von dem ganz, ganz, ganz großen Geldbeutel geträumt, den er auch bekommen hat. Das muss man nachvollziehen können und das nehme ich gar nicht übel.
Nee, schließe ich mich voll und ganz an. China-Wechsel kann man verstehen, auch einfach ein Leben lang, wenn die Familie dann finanziell keine Sorgen mehr haben muss. Kommt aus einer großen Familie, kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Alles vollkommen in Ordnung, kann man total nachvollziehen. Der Dortmund-Wechsel war leider wirklich einfach nur absoluter Blödsinn und war als irgendwie, er hat da viele, viele, viele Sympathien verspielt in Köln und sehr, sehr, sehr schade. Aber dem nehme ich ihm auch schon durchaus übel. Trotzdem, der hat zweimal über 20 Tore für den FC gemacht, zweimal maßgeblich, zumal der Hauptanteil in Europa gewesen neben den Trainern und daher trotzdem eine Ikone schlechthin.
Sehr gut, dann gehe ich jetzt mal mit meinem zweiten Stürmer hier ins Rennen. Ich hatte nicht viele Spitznamen, aber mein Name ist mein Nachname ist Novak und Novakovic, tatsächlich gab es echt einige, die mich so genannt haben und auch bis heute noch tun. Das ist echt krass, wie krass dieser Spieler noch bei manchen Leuten, so zumindest aus meinem Alter, im Kopf ist. Und von daher ist von mir natürlich Milivoje Novakovic viele Tore geschossen, dazu noch die persönliche Verbindung, gehört für mich da rein. Kölner Ikone, trotz alledem. Und Novakovic ist es. Dann haben wir noch drei Stimmen offen. Wir fangen an mit Jan, dein erster Stürmer oder zweiter Stürmer.
Ja, bei mir ist jetzt die populäre Variante, eben drüber gesprochen, das ist Modest. Novakovic hätte ich auch sehr, sehr gerne eingebaut in dieses Team, aber ich glaube, mit Modest zusammen hätte er sich nie vertragen zusammen im Sturm. Ich glaube, da hätten sie bei A noch auf den Füßen gestanden und B wären sie auch persönlich nicht miteinander klargekommen, weil es dann doch beides eher Egotypen sind. Deswegen Cordoba hat irgendwie auch mehr meine Fanzeit geprägt als Novakovic und deswegen ist es Modest, der über allem steht im Sturm und als Ergänzung Cordoba. Also Modest ist Nummer 2.
Ich habe auch Modest.
Auch Modest.
Dann hat er ja auch vier Stimmen.
Ja, genau. Stimmt. Dann Martin, du hast noch eine Position offen einmal.
Ich möchte Sturm, bitte. Mich jetzt schon im Vorfeld bei den Herren Novakovic, Helmes und Cordoba entschuldigen. Aber mit einem schmunzelnden Blick in die Glaskugel der Saison, Endsaison sagen, Davy Selke, weil er uns die Saison besser
hat. Oh, aber wir ziehen auf. Okay, Leute, haben wir eine ganz besondere Situation. Also, wir haben im Grunde genommen einmal einstimmig und dann haben wir vier Stimmen für vier verschiedene Spieler. Mit der kleinen Einschränkung, dass Scherz zweifach gefallen ist, zumindest einmal nochmal für die rechte Mittelfeldposition. Von daher würde ich jetzt gerne Martin und Jan die Entscheidung überlassen, wird es Matthias Scherz oder wird es halt dann doch mein ganz anderes Cordoba, Selke,
Novakovic? Nein, wir sind ja in dem Fall, Scherz hat zwei Stimmen bekommen und fast war Sympathieträger, hat viel geknipst. Dann schnell mal Matthias Scherz, passt ja gut von Mentalität neben dem Modest.
Dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also, wir haben im Tor Timo Horn in der Verteidigung, Jonas Hector, Petro Jeromel, Sebastian Bourneau und Miso Pretschko. Im Mittelfeld Sally Özcan, Lukas Podolski, Marcel Irisse und Dirk Lottner und im Sturm Matthias Scherz und Anthony Modest. Und auch diese Ehre gebührt euch natürlich als Gästen. Sucht euch euren Kapitän aus. Wird es Timo Horn, wird es Jonas Hector oder wird es Anthony Modest?
Es ist Jonas Hector.
Gehst du mit, Martin?
Jonas Hector.
Okay.
Ich glaube, er hat so lange auch allein die Binde getragen, außer Lehmann und ihm. Waren Scherz und Lottner auch mal Kapitän?
Lottner auf jeden Fall Scherz, glaube ich, nur Interimskapitän.
Und Podolski war ein halbes Jahr Kapitän. Aber ansonsten war Hector, glaube ich, von allen dieser Elf mit Abstand am längsten selber Kapitän vom FC. Deswegen hat das aber auch verdient. Und ich denke, allein dieser Endspurt des Klassenerhalts 2021 unter Funkel zeigt, wie sich ein wahrer Kapitän verhält und was ein wahrer Kapitän ist. Und Jonas Hector war für mich auch jetzt echt letzten Jahr das absolute Paradebeispiel eines unfassbaren Kapitäns. Auch wie die Schiedsrichter über ihn sprechen, wie verhasst er bei den Schiedsrichtern war, aber auch irgendwo positiv, weil es immer sehr respektvoll war, aber auch trotzdem Kapitän, wie er sein muss. Und das ist Jonas Hector für mich.
Super. Da wurden doch alle einige Namen untergebracht. Jeder hat so eine kleine Überraschung irgendwie beigetragen. Eine sehr schöne Mannschaft, wie ich finde, glaube ich, die kann locker in Europa mitspielen.
Auf jeden Fall.
Damit kommen wir zum vorletzten Punkt. Flori, du hast noch das Retro-Quiz auf deiner Agenda.
Genau, vielleicht ein kurzes Tutorial für euch. Wir haben, Willi hat diesmal 5 Fragen erstellt. Ich habe sie im Vorfeld auch versucht zu beantworten. Ich habe nicht alle 5 gewusst. Die Ehre gebührt euch. Ihr könnt gern miteinander spielen, euch besprechen. Ihr könnt auch eine andere Antwort nennen, wie es euch beliebt. Wir haben hier auch so eine kleine Statistik, eine kleine Rangliste. Ihr seid nicht die ersten Gäste von einem Verein, wo wir das machen. Wir haben es schon oft erwähnt. Kevin führt noch vom Podcast Pfostenbruch. Letztes Mal Tobi und André mit einer Bonusfrage, so gerade so auch noch 5 Punkte ergaunert. Das ist eine andere Geschichte. Ansonsten, die schlechtesten Abschneider waren bisher Hertha und Bremen mit 2 richtigen Antworten. Das heißt, das muss euer Mindestziel sein. Aber so wie ich euch kennengelernt habe und wie optimistisch ihr seid, glaube ich, sind hier 5 Punkte drin.
Wir spielen zusammen, Jan, oder?
Nicht gegen einen Spiel. Ja, denke ich schon. Wir peilen jetzt schon die Weltführung an.
Also Gladbach, ich meine, come on, wa? Also ich meine, das ist ja, also der Anreiz könnte ja nicht größer sein, hier 5 Punkte erzielen zu wollen.
Sehr, sehr großer Anreiz.
Dann lege ich los mit der ersten Frage. Toni Schumacher, Wolfgang Overath, Pierre Dettbarski und Hannes Löhrs sind die Rekordspieler des FCs und natürlich absolute Legenden des Vereins. Welcher Spieler hat für Köln jedoch die meisten Spiele in Liga 2 gemacht? War das A. Matthias Scherz, B. Jonas Hector oder C. Timo Horn?
Matthias Scherz.
Also, Hector und Horn haben beide 3 Jahre zweite Liga gespielt. Davon müsste Horn mehr Spiele gemacht haben, weil er Torwart war. Und Hector nicht immer, also bestimmt immer mal gelb gesperrt war und auch am Anfang 2012 noch nicht Stammspieler war. Deswegen, also Hector schließe ich aus. Also, Scherz, wie viele Jahre hat er im FC zweite Liga gespielt?
9. Das ist, glaube ich, mindestens 2006. Eben sagte, wenn die 2-4 war, Abstieg gewesen wäre, aber 2-6.
Dachte ich.
Also, da war doch meist Stammspieler. Ich gehe davon aus, dass Scherz das sein muss.
Dann würde ich auch mit Scherz gehen, ja.
Timo Horn ist auf Platz 3 mit 86 Zweitligaspielen. Dann folgt Jonas Hector mit 98 Spielen. Und mit weitem Abstand Matthias Scherz 148 Spiele. Von daher, richtig beantwortet, erster Punkt für euch.
Wunderbar.
Zweite Frage. Seit Januar 2004 spielt der FC im neuen umgebauten Stadion. restlos ausverkauft ist das Stadion regelmäßig, jedoch gibt es auch ab und zu mal freie Plätze, gerade auch im Gästebereich. In einigen Spielzeiten, 03/04 beispielsweise, 18/19 oder auch kürzlich 21/22, konnte man jedoch immer den vereinsinternen Rekord für die meisten ausverkauften Spiele feiern. Kommen wir zur Frage, wie viele Spiele waren dann immer restlos ausverkauft? Was ist der Rekord für den Verein? Sind es 11 Heimspiele, 13 Heimspiele oder C sogar 15 Heimspiele?
Ich würde mit großer Sicherheit 15 sagen.
Ich hätte es um 13, 15 geschwankt, weil es gibt ja schon noch Otto-Vereine wie Hoffenheim und so, die kaum Fans mitbringen. Aber dann wird der FC ja meist auch den Oberrang im Gästeblock voll machen, also mit Heimfans. Ich folge dir, Jan, und glaube dein 15. Wenn nicht, gibt es gleich Ärger.
Ich meine 15. Ja, ja.
Tatsächlich, ich habe mich auch gewundert. Ich weiß nicht, ob du mehr dazu sagen kannst, Willi, aber 11. Tatsächlich nur 11 Heimspieler.
Okay.
So, ich öffne jetzt hier genau die Statistik und tatsächlich, es waren 5 Spielzeiten mit 11 ausverkauft, also ausverkauften Spielen auf transfermarkt.de. Und wie Flori genannt hat, also ich kann mich jetzt nur darauf berufen und ich kann euch sagen, gegen wen es nicht ausverkauft war. Wir können ja mal auf die letzte Saison gucken, 21, 22, reiche ich gleich nach, welche 6 Spiele nicht ausverkauft waren, offiziell. Ja.
Genau, wir machen so dann weiter mit der dritten Frage. Stichwort Angstgegner. Klar, gegen den FC Bayern sieht es für die meisten Clubs schlecht in der Bilanz aus. Aber Köln hat auch noch einen weiteren Angstgegner. Gegen welchen Verein hat der FC weniger als 10% der Spiele in den 2000ern gewonnen? Bayer Leverkusen, Werder Bremen oder den ersten FC Kaiserslautern?
Ganz kurz, also Werder auf gar keinen Fall. Werder hat das erste Mal seit zig Jahren mal wieder gegen uns gewonnen, also jetzt 2024. Ich würde es ziemlich sicher Lautern sagen, weil wir auch gegen die nicht viel gespielt haben und auch nur einmal gewonnen haben.
Lautern. Also Leverkusen haben ja erstaunlich gute Bilanz. Bremen hast du schon gesagt. Also das bin ich auch sehr sicher, Kaiserslautern. Einmal haben wir gewonnen durch eine Roschi-Tour bei denen, aber sonst habe ich nicht immer die besten Gegner. Also auf uns sind die besten Spiele nicht gut verlaufen, auf jeden Fall.
Habt ihr recht, euer zweiter Punkt. Gegen Lautern habt ihr in 21 Partien nur 2 gewonnen, also 9,5% Siegquote. Gegen Bremen schon deutlich besser, 6 von 33. Und gegen Leverkusen, vielleicht vermeintlich der stärkste Gegner von den dreien, sieht es am besten aus. 7 gewonnen von 35, 7 unentschieden, sind immerhin 20%. Von daher kann Köln froh sein, dass Lautern vielleicht zurzeit in Liga 2 unterwegs ist.
Aber wir haben von den verloren. Pokalträume beendet.
Habt ihr im Pokal gegeneinander gespielt? Ach stimmt, das weiß ich gar nicht mehr. Frage 4. Gleich 4 Spieler gaben in den vergangenen 24 Jahren ihr Debüt für den ersten FC Köln, obwohl sie noch keine 18 Jahre alt waren. Wer war der Jüngste beim ersten Spiel in der Bundesliga? War das A?
Ich kann andere Möglichkeiten sagen.
Ja, klar.
Jan Orel Bissek.
Martin, irgendwelche Einwände?
Nee, das stimmt. Der war ja unfassbar jung, war 16, das weiß ich auch, ja.
Wie alt war er, Jan?
Müsste 16 und ganz wenige Tage, ich glaube, wie 332 oder sowas, meine ich irgendwie. 32, 33, sowieso oder sogar noch weniger, 340, irgendwie sowas.
Genau, also ich habe es jetzt nicht taggenau rausgesucht, oder wie die, es waren 16 Jahre, war er jung und 11 Monate, Debüt im November 2017. Jan Thielmann war zu seinem Debüt 17 Jahre und 6 Monate, und Mitchell Weiser waren 17 Jahre und 10 Monate. Von daher, habt ihr recht, vierte Frage, dritter Punkt. Und wir kommen zur letzten Frage. Auch wenn an der Seitenlinie die Nerven gelegentlich blank lagen, hat sie einen Spieler beim Strafstoß immer behalten und ist mit 8 Elfmetertoren der Rekordschütze der 2000er. Welcher Spieler hat in den vergangenen 24 Jahren für den FC die meisten Tore vom Punkt erzielt? Wie sieht's aus, Jan? Antwortmöglichkeiten?
Ich überlege gerade, aber ich kenne einen Spieler mit 100%iger Quote, aber die haben keine 8 Elfer geschossen. Also ich würde es trotzdem nochmal gerne anhören.
Okay, dann gebe ich dir die gerne mal durch. Wir haben als andere Möglichkeit A. Lukas Podolski, B. Anthony Modest oder C. Florian Kainz.
Also ich bin raus. Ich würde sagen Modest, aber bitte ohne Gewehr.
Ja, Modest hat aber auf jeden Fall gegen Hamburg verschossen, das weiß er noch, gegen Pfosten. Und Modest hat auch, Modest hat sogar ein paar verschossen. Modest hat auf jeden Fall verschossen. Und gegen Augsburg, wo er weggerutscht ist, mit Hits. Mit Hits, wo er weggerutscht ist gegen Augsburg. Und Ich kann mich an keinen Poldi-Fehlschuss erinnern und Kainz hat meines Wissens nach keine 8 Elfer geschossen bislang für den FC. Deswegen.
Boah, zwei Knapper dieses Jahr. Poldi, also ich würde eher Kainz sagen, man.
So, also ich kann mich an keinen verschossenen Poldi-Elfer gar nicht mit Lukas Blüt.
Okay. Anthony Modest hat 10 Elfmeter geschossen für Köln, hat 7 verwandelt. Du hast sie schon aufgezählt, Jan, einige wurden verschossen. Florian Kainz, ein sehr sicherer Elfmeterschütze, hat 7 Elfmeter geschossen und alle 7 verwandelt. Hast du auch recht gehabt, Jan, hat keinen verschossen. Lukas Podolski, 8 von 8. Damit richtige Antwort.
Wunderbar.
Damit, glaube ich, Jan, hast du dir von Martin ein Bier verdient. Hast dir dann mal den vierten Punkt gerettet und damit bist du auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte in der Retro-Quiz-Rangliste bei uns. Ich glaube, obere Tabellenhälfte kann man als Köln-Fan Shots feiert, aber kann man zufrieden sein, glaube ich.
Ja, doch, ja. Das ist schon richtig. Ja.
Also ich habe jetzt nochmal kurz die Auflösung hier zu dem Thema. Also 2017-18 war zum Beispiel eine Saison von diesen 11, ich habe jetzt aber noch nachgeguckt. Da waren unter anderem Spiele nicht ausverkauft. Offiziell, ich kann das nur so sagen, gegen Eintracht Frankfurt 49.000 Leute im Stadion, gegen RB Leipzig 48.700, gegen Hoffenheim 49.200, gegen Hertha 47.800, gegen Wolfsburg nur 41.100, da war bestimmt auch der Heimbereich nicht ganz ausverkauft, und gegen Hannover 48.400. Ist natürlich eine undankbare Frage, das stimmt, weil der Heimbereich immer ausverkauft war, das ist natürlich nicht ganz fair. Ich würde euch jetzt, weil wir das Thema bei Hannover 96, Flori, also,
wir kommen wieder in Teufel.
Stichfrage. Wir haben so eine kleine Stichfrage. Ich hoffe, dass nicht einmal jemand sich vorbereitet auf dieses Retro-Quiz. Denn unsere Stichfrage ist immer, welcher Spieler hatte die höchste Trikotnummer im ersten FC Köln in der Geschichte? Also, von daher, ich gebe euch jetzt hier 3 Auswahlmöglichkeiten. Ja? Und würde euch diese als Option lassen, wenn ihr es richtig habt. Also, es zur Auswahl stehen. Georg Strauch, Justin Diehl und Fabio Luciano. Welcher Spieler hatte die höchste Trikotnummer in der Geschichte des ersten FC Köln? Und wenn ihr noch die Zahl wisst, umso besser.
Wenn Diehler dieses Jahr die 49 oder ich meine die jetzt 49 oder 45, Strauch 47 und Luciano habe ich keine Ahnung, habe ich nicht miterlebt.
Luciano fürchte, dass es immer eine Kürbisnummer war, das war ja auch kein Klappspieler. Aber ich glaube, da sollten wir uns auf die festlegen, ja?
Ja, ich würde auch die sagen.
Also, Georg Strauch hatte die 48. Justin Diehl hat in diesem Jahr die 45, hatte aber im letzten Jahr die 49. Also von daher. Und Fabio Luciano, die Karnevalsnummer, ist die Nummer 50.
Ey,
2006, 2007. Und von daher bleibt es bei 4 Punkten, glaube ich. Was aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Danke für den Bonus-Chance, aber ja, haben wir versaut.
Ja. Alles in Ordnung. Ja, damit sind wir hier quasi am Ende unseres Formats. Fand es aber sehr toll, dass ihr da wart. Und am Ende ist ja auch immer so ein bisschen Abschied, auch so ein kleines bisschen wünscht ihr was. Vielleicht sehen wir uns in 5 Jahren wieder. Und jetzt die Frage an euch, wo steht der erste FC Köln dann? Wünscht euch was?
Jan, go.
Heute in 5 Jahren haben wir das Jahr 2029. Ich sage, der FC hat 4 aktive Nationalspieler und steht auf Platz 4 und ist damit sehr unglücklich, wie die Saison verlaufen ist. Bislang ist er Platz 4 in der Bundesliga.
Gut, dass du das für zusagst.
Ich glaube, der FC ist 7. in der Bundesliga, hat einen aktuellen Nationalspieler, der Jan Thielmann heißt und hat insgesamt einen sehr guten Werdegang genommen, weil seine Vorreiterrolle rund um Investoren und Kapitalgesellschaften die Liga angesteckt hat und man inzwischen weiß, dass der FC-Weg der richtige ist und es nicht immer nur höher, größer, weiter ist. Und man ist in der schwierigen Saison 13/14 nicht abgestiegen. Danach kamen sehr viele fruchtbare, gute Jahre. Und auch Jan wird von europäisch gereist.
Na, da drücken wir die Daumen. Vielleicht kommen wir mit. Vielleicht, ja. Also, erste FC Köln, Flori, wir haben es jetzt schon so oft gesagt in diesem Format, aber ich glaube, für uns beide, wir waren noch nicht im Stadion. Auf jeden Fall mal eine Reise wert in Köln selber. Habe ich auch Verwandtschaft, da kann man das bestimmt mal verbinden. Von daher, wenn wir in der Nähe sind, sagen wir auf jeden Fall Bescheid.
Also hiermit ausdrücklich ausgesprochene große Einladung für euch beiden, jederzeit Karten zu besorgen. Ob ihr nochmal alleine könnt, seid ihr auch die zusammen. Kriegen wir hin, gehen wir zusammen hin, trinken danach ein leckeres Kölsch und seid herzlichst eingeladen. Und es hat große, große Freude gemacht, euer Gast zu sein. War sehr lange, ausführliche Aufnahmen, die drei Aufnahmen, aber es hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank
dafür. Ja, absolut. Dem kann ich mich nur anschließen. Es gibt einen FC-Fangesang, da kommt die Zeile vor. Nimm mich mit auf die Reise, mein erster FC Köln. Und ich finde, ihr habt uns heute auch wunderbar auf die Reise mitgenommen für die letzten 24 Jahre. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mehrere Gänsehautmomente und ganz großes Tennis. Vielen Dank.
Sehr schön. Also uns hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir können alle Hörerinnen und Hörer nur auffordern, bei euch mal reinzuhören. Dreierkette Köln jeden Montag 15.30 Uhr gibt es eine neue Folge auf einen Plattform, wo es Podcast gibt. Ansonsten, ja, Flori, drückt man dem FC auf jeden Fall beide die Daumen, oder?
Ja, wie du schon gesagt hast, das sagen wir zu jedem Verein. Wenn wir das bei jedem Verein machen, steigt irgendwann Freiburg ab. Das will ich auch nicht. Ja, aber wir haben ja schon mal über, ich glaube, Martin hat es die Otto-Vereine genannt, wie Hoffenheim oder so. Köln, wenn man sich so, es gibt ja einige Seiten, da kann man sich so einen Traum-Bundesliga zusammenstellen. Da kann ich ehrlicherweise schon sagen, dass Köln auf jeden Fall da, auf jeden Fall dazugehört. So weit geht die Sympathie. Und dieses Jahr auf jeden Fall Klassenerhalt, aber ansonsten. Wir spielen noch gegeneinander in Köln, Freiburg gegen Köln. Da gibt es keine Sympathien. So viel kann ich schon mal verraten.
Das brauchen wir nicht. Wir brauchen die 3 Punkte.
Genau, das ist auch ein gutes Schlusswort. Also, Willi, wir haben schon viel gesagt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat uns auch großen Spaß gemacht und können gerne in Kontakt bleiben. Ansonsten gerne bei euch reinhören. Ansonsten für die Hörer und Hörerinnen gibt es nächste Woche auch weiter bei uns. Lasst euch überraschen, was kommt. Und ansonsten jetzt uns und euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.
Vielen, vielen Dank, gute Nacht und ja, danke schon nochmal.
Danke, ciao, ciao.